Nun wollen wir auf das Wort Gottes hören, und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Und weil wir eben bei dem Lied nicht aufstehen konnten, bitte ich Sie, dass Sie jetzt mit aufstehen und aufmerksam zuhören. Das ist das Wichtigste, was gesagt wird heute Abend, das Wort Gottes. Es hat Kraft, Menschen zur Umkehr zu bringen und das Leben zu verändern. Hören wir auf Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Wir hören es unter der Überschrift Religion oder Evangelium. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Jesus Christus ist gemeint. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen wieder Platz nehmen. Religion oder Evangelium? Vielleicht haben manche gedacht, als sie diese Worte gelesen haben, wieso hat er das so formuliert, wieso Religion oder Evangelium? Ich dachte, das sei das Gleiche. Viele Menschen meinen, Religion kommt von Gott. Religion sei etwas Gutes, etwas Göttliches. Wozu hat man denn in der Schule Religionsunterricht gehabt? Nun, ich möchte heute Abend zeigen, dass dem nicht so ist, dass vielmehr zwischen Religion und Evangelium ein riesengroßer Unterschied besteht. Und dieser Unterschied ist so groß wie der zwischen Himmel und Hölle. Wir fangen positiv an. Das Erste, was ich sagen möchte, in jeder Religion auf dieser Erde wird gebetet. Religion kennt immer das Gebet. Der Pharisäer stand im Tempel und betete in seinem Herzen. Der religiöse Mensch betet gern, sei es in der Natur, wo er sich Gott sehr nahe zu sein glaubt, wenn er so einen Spaziergang durch den Wald macht, oder in einer Kirche oder abends vor dem Einschlafen. Unter Umständen erlebt der religiöse Mensch dabei vielleicht sogar Gebetserhörungen. Aber ich frage Sie, ist ein Mensch deshalb Christ, weil er eine Gebetserfahrung, eine Gebetserhörung gemacht hat? Ich lernte einen Mann kennen, der erzählte mir folgende Geschichte aus seinem Leben. Er war christlich-religiös, aber er lebte nicht wirklich mit dem Herrn, er war nicht errettet und tanzte auch auf beiden Seiten, halb in einem weltlichen Leben, halb fromm, weil seine Eltern gläubig waren. Und er ging gerne in die Diskotheken und eines Nachts kam er spät von der Diskothek nach Hause mit seinem Wagen. Es war ein bisschen glatt, er kam in Schleudern und raste über eine Böschung hinab in einen Fluss, der Hochwasser führte, ein Graben vielmehr, aber da war Hochwasser. Und das Auto fiel auf dem Dach da rein und die Räder oben in die Luft. Und das Schiebedach war eingedrückt und das Wasser fing an zu steigen in dem Auto. Und wie das dann so ist, er warf sich gegen die Tür, gegen die Fahrertür, verklemmt. Er warf sich gegen die Beifahrertür, verklemmt. Und er kam nicht raus und das Wasser stieg. Was macht man in einer solchen Situation? Er betete. Er betete: Herr, rette mich, Gott, bring mich hier raus. Ich will nicht ertrinken, bitte. Rette mein Leben. schenkt, dass ich hier irgendwie rauskomme. Nachts um eins. Niemand hatte gemerkt, dass er da reingerast war. Und Gott erhörte das Gebet. Er konnte die Tür aufstemmen und gegen das eiskalte Wasser, das hineinströmte, konnte er sich rauszwängen und hat, wie er mir selber sagte, nicht einmal eine Erkältung davongetragen. Gott hatte Gebet erhört. Er ist am Leben, heute noch. Aber nun frage ich, ist er deswegen ein Christ geworden? Ist er jetzt errettet? Sind seine Sünden vergeben, weil er eine Gebetserhörung erlebt hat? Steht sein Name im Buch des Lebens? Nein, in keiner Weise. Und so hast du vielleicht schon gebetet, dass bei dem Ausflug gutes Wetter sein soll oder dass dir Gott helfen soll bei der Mathearbeit oder bei diesem oder jenem, bei der Führerscheinprüfung. Da beten Menschen immer wieder, religiöse Menschen, für dies und für das. Und manchmal machen sie auch Gebetserhörungen. Aber das heißt überhaupt noch nicht, dass man Christ ist, dass man errettet ist. Wenn wir mal das Beispiel von dem jungen Mann noch weiterführen, aber dann kommt er nach Hause und seine Eltern laden ihn ein in die Evangelisation, die gerade stattfindet in seinem Heimatort. Und dann geht er dorthin und dann hört er die Botschaft: So sehr hat Gott die Welt geliebt und die Sünde gehasst, dass er seinen einzigen geliebten Sohn dahingab. Und dann geht ein Ruck durch sein Herz und er sagt sich: Wenn dieser Sohn mich so geliebt hat, dass er sein Leben für mich gab, dann soll er auch mein Herr sein. Und er bekehrt sich an diesem Abend bei der Evangelisation. Er macht eine ganze Sache. Und dann ist er errettet. Dann ist er Christ geworden. Dann sind seine Sünden vergeben. Dann steht sein Name im Buch des Lebens. Und vorher nicht. Dann kann er noch so viele Gebetserhörungen haben. Haben wir den Unterschied verstanden? Der religiöse Mensch kennt durchaus das Gebet. Er kennt sogar viele Gebete. Nur eigenartig. Ein Gebet kennt der religiöse Mensch nicht. Und das heißt: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieses Gebet kennt er nicht. Das kommt nie über seine Lippen. Oder: Herr Jesus Christus, rette mich von meinen Sünden, von meinem verlorenen Leben. Rette mich vom Verderben, von der Hölle. Dieses Gebet kennt er nicht, denn der religiöse Mensch ist in seinem tiefsten Inneren ein selbstgerechter Mensch, einer, der sich selbst für gerecht hält, der meint, er könnte mit seinem Leben vor Gott bestehen, wenn er eines Tages vor ihm steht. Und darum betet er nicht: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Aber wie ist das mit dir, mein lieber Freund? Hast du schon einmal an deine Brust geschlagen? Hast du schon einmal so gebetet, wirklich in dem Bewusstsein, dass du ein verlorener Sünder bist? Herr Jesus Christus, rette mich. Schenk mir Vergebung meiner Sünden. Gib mir das ewige Leben. Oder bist du ein frommer Mitläufer, wie vorhin gesagt wurde? Ich möchte ein zweites sagen. Religion kennt zwar das Gebet, aber sie kommt ohne Bibel aus. Religiöse Menschen brauchen keine Bibel. Während der religiöse Mensch wohl täglich betet, liest er doch so gut wie nie in der Bibel. Man ist religiös, man geht zur Kirche, man liest die Zeitung und alle möglichen Bücher, aber die Bibel liest der religiöse Mensch nicht. Er ernährt sich geistlich gesehen aus zweiter Hand. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Wer die Bibel nicht kennt, der weiß ja gar nicht, was in der Bibel steht und was nicht. Der muss alles so nehmen, so schlucken, wie es ihm vorgesetzt wird. Er kann es nicht prüfen. Er kennt die Bibel nicht. Und so kann es sein, dass religiöse Menschen manchmal von Menschen erdachte Vorschriften genau kennen, aber das eigentliche Evangelium haben sie noch nie gehört. Ich möchte jetzt niemand verletzen, ich möchte wirklich niemand wehtun. Aber es gibt viele Menschen in unserem Land, die würden zum Beispiel unter keinen Umständen freitags Fleisch essen. Niemals würden sie freitags Fleisch essen, obwohl das gar nicht in der Bibel steht, dass man freitags kein Fleisch essen kann. Du brauchst kein Fleisch essen, weder Freitag noch Montag noch Sonntag, ja? das bringt dich nicht in den Himmel und schließt dich auch nicht aus davon. Das hat keine Auswirkung, so ein harmloser Irrtum. Aber es gibt viel schrecklichere Irrtümer, die Menschen glauben. Zum Beispiel wurde ihnen gesagt, wenn du als kleines Kind getauft wurdest, wenn du mit Wasser besprengt wurdest unter der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, dann bist du ein Christ geworden. Dann bist du gerettet. Dann bist du ein Kind Gottes. Und das steht überhaupt nicht in der Bibel. Das ist ein ganz fataler Irrtum, ein schrecklicher Irrtum, der Menschen um ihre Seligkeit betrügen kann. Aber man kennt die Bibel nicht. Würde man nur einmal das Neue Testament lesen, würde man sehen, dass überhaupt keine kleinen Kinder getauft wurden in der Zeit des Neuen Testaments. Und man würde erst recht nicht lesen, dass durch eine solche Handlung Menschen Christen würden. Wir sehen also, es ist wichtig, die Bibel zu kennen. Ich möchte sagen, Christen sind Menschen, die lesen selbstständig und täglich und gerne in ihrer Bibel. Das ist kein Gesetz der Meder und Perser, aber das ist ein inneres Bedürfnis. Ich bin seit 22 Jahren und 9 Monaten Christ. Es hat in diesen vielen Jahren keinen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht meine Bibel gelesen hätte. Gut, ich war auch nicht im Gefängnis, ich war nicht in der Intensivstation, im Koma. Ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen und ich will das auch weiterhin tun. Wie ist das mit dir, mein lieber Zuhörer? Kennst du die Bibel? Liest du in der Bibel? Oder glaubst du das, was Menschen dir erzählt haben? Jesus Christus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift, wie die Bibel sagt, das ist das Entscheidende. Nicht, wie sich das Menschen zusammengezimmert haben. Und darum, wenn du bisher die Bibel nicht gelesen hast, ich möchte dich wirklich herzlich bitten, fang an, die Bibel zu lesen. Nicht bei 1. Mose, auch nicht in der Offenbarung, sondern fang an im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium oder Johannes-Evangelium. Lies einmal das Neue Testament durch und dann später kannst du weiterlesen, auch im Alten. Und andere Menschen werden dir helfen, die Bibel zu verstehen. Lies die Bibel. Religiöse Menschen brauchen keine Bibel. Aber wenn du ein Christ sein willst, der das mit Fug und Recht auch diese Bezeichnung trägt, dann lies auch deine Bibel. Ich möchte ein Drittes sagen. Religion hat es oft mit toten Gegenständen zu tun. Es ist nicht mehr lange hin, dann werden wir wieder ein Fest feiern, das große christliche Fest, Weihnachten. Und ich freue mich darauf, das ist etwas Großartiges daran zu denken, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam. Aber ich weiß, bei vielen Menschen in unserem Land wird Weihnachten nur daraus bestehen, dass ein Tannenbaum aufgestellt wird und unter diesen Tannenbaum werden viele Gegenstände gelegt, viele Geschenke und nachher gibt's ein gutes Essen und das war Weihnachten. Gegenstände. Mehr ist nicht mehr übrig geblieben. Und dann feiern viele Ostern und da sind nur noch Ostereier übrig geblieben. Keiner denkt mehr daran, was Gott getan hat, dass er seinen Sohn auferweckt hat von den Toten. Und bei vielen gibt es außer diesen beiden Festen noch einen Gegenstand, nämlich ein Kreuz. Manche tragen es an der Kette, manche legen es sogar nachts unter das Kopfkissen, dass es sie vielleicht beschützt. Aber die Botschaft dieses Kreuzes haben sie nicht verstanden, das Evangelium. Ich muss Ihnen mal eine nette Geschichte erzählen. Ich ging mal durch ein kleines Schwarzwaldstädtchen. Eingeweihte wissen, dass es sich dabei nur um Bad Liebenzell handeln kann. Und da waren im Hochsommer einige Arbeiter daran, gerade einen Graben zuzuschaufeln, den sie vorher ausgegraben hatten, um dann Kabel zu verlegen. Und einer der Männer, der hatte sein Hemd offen bis zum Bauchnabel und dann prangte ein großes goldenes Kreuz an der Kette auf seiner Brust. Und das trug der sogar da bei der harten Arbeit. Und da konnte ich es mal wieder nicht lassen, in dieses Fettnäpfchen reinzutreten. Wird mir sicher in diesen Tagen hier auch ab und zu gelingen. Und dann habe ich ihn ganz freundlich angeschaut und gesagt, sagen Sie mal, Sie tragen hier das Kreuz, sogar bei der Arbeit, was darf ich mal fragen, was Ihnen das bedeutet? Da verfinstern sich in dem Moment seine Gesichtszüge und er hat mich angeschnauzt, Mensch, hau bloß ab. Na, da wusste ich aber, was das Kreuz bedeutet. Ein harmloser, religiöser Ziergegenstand an einer Kette. Aber die Botschaft dieses Kreuzes in keiner Weise verstanden. Ich weiß sehr wohl, es gibt Menschen, die tragen das Kreuz auch wirklich als ein Bekenntnis ihres echten, überzeugten Glaubens. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich spreche von den vielen, bei denen es nur noch ein religiöser Gegenstand ist. An der Kette oder auf dem Friedhof oder auf dem Kirchturm oder wo es noch übrig geblieben ist. Das sind so ein paar vergangene Relikte einer früheren Religion der Vorfahren. Mehr ist nicht mehr geblieben als Gegenstände. Ihr Lieben, im Evangelium geht es nicht um tote Gegenstände, sondern um einen lebendigen Herrn, der auferstanden ist von den Toten und der lebt und der zur Rechten Gottes sitzt und der auch in meinem Herzen wohnt und im Herzen all derer, die ihn aufgenommen haben in ihr Leben. Ich möchte sagen, er ist die Mitte meines Lebens und meines Denkens geworden. Er ist mein Fels, er ist meine Burg, mein Erretter, mein Herr und mein Ziel. Mein Leben gehört ihm. Und was noch viel wichtiger ist, sein Leben gehört mir. Sein Leben, er hat es mir geschenkt. Sein Auferstehungsleben, sein Leben. Und weißt du, Christen sind Menschen, die lieben Jesus Christus. Die lieben ihn. Die lieben ihn mehr als alles andere in der Welt, sogar mehr als ihren Ehepartner, mehr als die Kinder, mehr als Gegenstände und Beruf und Geld und Besitz und alles, was sonst genannt mag werden. Und sie könnten eher ohne Kopf und ohne Hände leben, als ohne ihren Heiland, weil sie ihn gefunden haben und durch ihn zu Gott gefunden haben. Darum lieben sie ihn und darum leben sie mit ihm. Und sie haben einen lebendigen Herrn, mit dem sie jeden Tag sprechen und dem sie nachfolgen wollen und dem sie dienen wollen. Das ist Evangelium. Das hat mit toten Gegenständen überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Haben wir den Unterschied verstanden? Und nun müssen wir fragen, was ist bei uns? Haben wir eine Religion? Haben wir religiöse Gegenstände? Oder haben wir einen lebendigen Herrn, der in unserem Leben ist und der unser Leben reich gemacht hat? Mein lieber Freund, wenn du bisher eine tote Religion hattest, dann gibt es für dich nichts Wichtigeres in diesen Tagen, als den lebendigen Herrn kennenzulernen. Einem lebendigen kann man begegnen. Hier, heute Abend. Er ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Man kann ihm begegnen durch sein Wort. Religion lebt auch immer vom Tun. Wir sahen das eben sehr deutlich bei dem Pharisäer. Er stand da im Tempel und zählte vor Gott sein religiöses Tun auf. Ich bete, ich faste, ich opfere, ich mache dies, ich helfe dem, ich spende hier, ich opfere da, ich mache dieses und jenes. Und dann wird alles aufgezählt, was man schon alles getan hat. Merken wir etwas? Religion besteht immer aus drei Buchstaben. Drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Tun, tun, tun. Von morgens bis abends. Der religiöse Mensch, er muss immer tun. Er muss etwas bringen. Er muss etwas leisten. Er muss Vorschriften einhalten. Er muss Gebote erfüllen. Das Tun des Menschen ist in allen Religionen stark betont. Warum? Warum will der Mensch tun? Er spürt, dass eine Kluft ist zwischen Gott und ihm. Er spürt, dass die Sünde ihn trennt von Gott. Und er will diese Kluft überwinden durch gute Taten, durch gute Werke, durch Gutes tun. Darum haben die Juden 613 einzelne Gebote zu halten. Darum haben die Moslems ihre 5 Pflichten des Islam. Darum haben die Buddhisten den 8-teiligen Pfad, den sie durchmeditieren müssen. Und dann hoffen sie, ins Nirvana zu gelangen. In allen Religionen tun, tun, tun. Das Evangelium hingegen ist die frohe Botschaft, was dem Gesetz und dem Menschen unmöglich war. Das tat Gott. Das tat Gott. Gott hat den Himmel zerrissen. Er hat die Scheidewand der Sünde zerschlagen. Und er ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Und das Evangelium hat 5 Buchstaben. Es ist vollbracht. Man kann auch sagen, es ist getan. 5 Buchstaben. getan. Das ist der große Unterschied. Ob man tun will oder ob schon alles getan ist. Jesus Christus hat alles für alle getan, als er am Kreuz ausrief: Es ist vollbracht. Schau, das Evangelium ist die Botschaft von der freien Gnade Gottes im Blut des für uns gerichteten Heilands am Kreuz. Das Evangelium ist die Botschaft von der Gnade. Und Gnade ist das Überbrücken einer großen Kluft von oben her. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Selbst wenn wir unser Leben als Märtyrer in den Tod geben würden, es würde nicht ausreichen, um eine einzige unserer Sünden damit auszutilgen. Ein anderer ist Märtyrer geworden für uns. Und er war ohne Sünde. Und dessen Opfer genügt ein für allemal. Es ist das Opfer Jesu Christi. Und wer sich dieses Opfer im Glauben annimmt und schenken lässt, wer die Gnade Gottes begehrt, wer sagt: O Gott, sei mir Sünder gnädig, schenk mir deine Gnade, ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Wer sich so den Himmel schenken lässt, der erfährt, dass er angenommen wird, dass seine Schuld vergeben wird und dass er aufhören kann mit allem religiösen Tun. Es gibt ein Lied, das sicher unsere jungen Leute besonders gut kennen. Da sagt der Autor: Erst wenn unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in uns das neue Leben schaffen. Sind unsere Hände und unser Stolz schon erschlafft? Und unsere Selbstgerechtigkeit? Und dass wir meinen, was für prima Leute wir sind und dass wir doch gar nichts falsch gemacht haben, ist das schon erschlafft? Ist das schon zerschlagen? Haben wir schon gemerkt, dass wir Sünder sind vor einem heiligen Gott, dass wir in seinem Licht niemals bestehen könnten? Dann begehren wir die Gnade. Dann wollen wir die Gnade haben. Und dann wird sie uns auch zuteil in Jesus Christus. Religion ist aber auch ein Mittel zur Gewissensberuhigung. Schauen Sie, um schreiben zu können, hat der Mensch den Kugelschreiber erfunden. Um Fahrrad fahren zu können, hat der Mensch das Fahrrad erfunden. Um schneller sich fortbewegen zu können, hat er den Motor erfunden. Und so weiter. Der Mensch ist sehr erfinderisch. Und um sein Gewissen beruhigen zu können, hat er die Religion erfunden. Religion kann sehr das Gewissen beruhigen. Nun, der Volksmund sagt: Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das stimmt auch. Manche Leute haben überhaupt kein ruhiges Gewissen. Die haben Brandmale in ihrem Gewissen. Die können gar nicht ruhig werden. Wenn die mal ruhig werden, dann fallen ihnen alle ihre Sünden ein. Bei manchen Leuten ist aber auch das ruhige Gewissen nur die Folge eines schlechten Gedächtnisses, weil sie ihre vielen Taten und Untaten einfach verdrängt haben. Nun, jetzt muss ich etwas sehr Ernstes sagen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Gewissen. Gott hat dem Menschen ein Gewissen gegeben. Gewissen heißt eigentlich Mitwissen. Mitwissen mit Gottes Geboten. In jedem von uns, in jedem Menschen auf dieser Erde ist ein Mitwissen mit den Geboten Gottes. Lügen ist schlecht. Töten ist schlecht. Ehebrechen ist schlecht. Stehlen ist schlecht. Das weiß jeder Mensch. Und trotzdem tun wir es. Und dann reagiert unser Gewissen. So wollte das Gott. Aber es gibt verschiedene Formen von Gewissen. Da ist zum Beispiel das abgestumpfte Gewissen. Es gibt Menschen, die haben die Botschaft des Evangeliums immer und immer wieder gehört, aber sie haben ihr Herz verschlossen. Sie haben das irgendwie über sich ergehen lassen. Sie haben einen Anstandsbesuch gemacht bei der Evangelisation, weil die Eltern so gedrängt haben oder die Nachbarn. Und dann haben sie ihr Leben weitergelebt. Und irgendwann ist das Gewissen abgestumpft. Und es gibt Menschen, die können unter der deutlichsten Predigt sitzen, unter der härtesten Predigt, und sie werden nicht mehr erreicht vom Wort Gottes, weil ihr Gewissen abgestumpft ist. Ihr lieben Freunde, Gott bewahre dich und mich vor einem abgestumpften Gewissen. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Gott bewahre uns. Es gibt aber auch das andere Extrem. Das ist ein überempfindliches Gewissen. Menschen haben vielleicht eine falsche Erziehung gehabt oder sie sind einfach so übersensibel und nehmen alles 150%ig genau und immer haben sie ein schlechtes Gewissen, egal wo sie sind. Sind sie auf dem Tanzboden, haben sie ein schlechtes Gewissen. Sind sie in einer Kirche, haben sie ein schlechtes Gewissen. Sind sie an der Arbeit, haben sie ein schlechtes Gewissen. Sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Aber zum Glück gibt es auch ein normal funktionierendes Gewissen. Menschen wissen, sie haben Gottes Gebote übertreten. Sie haben gesündigt. Und sie können nicht vor Gott erscheinen, vor einem heiligen Gott, der so rein ist, dass sich sogar die heiligen Engel vor ihm bedecken. Wie wollen wir vor so einem Gott stehen mit unserem Leben? Und das wissen sie. Und dann kommt in ihnen der Wunsch nach Vergebung, nach Friede. Ich weiß zum Beispiel von einem Mann, der wurde ins Krankenhaus eingeliefert zu einer Notoperation. Und in der Nacht vor der Operation kam kein Schlaf in seine Augen. Alles fiel ihm ein. Aus der Kindheit, aus der Jugendzeit, was er gestohlen hatte, wie er seine Eltern belogen hatte, wie er mit Mädchen bestimmte Dinge getan hatte und wie er betrogen hatte im Betrieb und alles Mögliche geklaut hatte und alles fiel ihm ein, alle Sünden fielen ihm ein. So ist das manchmal, wenn wir vor einer Operation stehen oder in einer bestimmten Situation unseres Lebens, da können auf einmal alle Dinge hochkommen. Wir haben gedacht, das ist alles schon verjährt, und Gras drüber gewachsen und auf einmal steht es da in einem Augenblick, die ganze Schuld unseres Lebens. Und so war es auch bei diesem Mann. Und da kam kein Schlaf in seine Augen, er hatte keinen Frieden. Und da ließ er den Seelsorger kommen in diesem Krankenhaus, einen gläubigen Mann. Und der zeigte ihm den Weg zum Frieden mit Gott. Und er bekehrte sich dort in dem Krankenzimmer. Und am nächsten Morgen ging er mit einem völligen Frieden in die Operation. Mein lieber Freund, warte nicht, bis du auf dem Operationssaal und Tisch liegst. Wenn du keinen Frieden hast mit Gott, wenn du weißt, deine Sünden sind noch nicht vergeben, wie kannst du leben mit einer solchen Ungewissheit? Wie kannst du leben? Versuche nicht, dein Gewissen zu beruhigen, weil das ist genau jetzt der Punkt, auf den ich kommen will. Da setzen manche Menschen ein und fangen an, religiös zu werden. Sie merken in ihrem Leben, da stimmt nicht alles und dann fangen sie an, und gehen in die Kirche und lassen dieses und jenes tun und bezahlen dafür Geld oder spenden für Rotes Kreuz und Brot für die Welt und Caritas und wie das alles heißt. Sie fangen an, so religiös zu werden. Sie fangen an zu praktizieren, wie man das auch nennt, Religion zu praktizieren und beruhigen damit nur ihr Gewissen. Wie ist das? Haben wir wirklich Frieden mit Gott? Oder beruhigen wir schon eine geraume Zeit nur unser Gewissen, weil wir denken, wir sind christlich getauft, wir sind konfirmiert oder hatten Kommunion, sind christlich getraut, ist doch alles in Ordnung mit uns. Zu dem Pfarrer Wilhelm Busch, dessen Buch ich vorhin vorgestellt habe, kam einmal eine Frau, die sagte, Pastor Busch, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, getraut, ich gehe regelmäßig zum Abendmahl, was fehlt mir noch? Da schaute sie Wilhelm Busch sehr ernst an und sagte, gnädige Frau, dann fehlt Ihnen nur noch die kirchliche Bestattung und die ewige Verdammnis. Das war sehr hart. So deutlich konnte der Wilhelm Busch reden mit Menschen. Das war sehr hart, aber es war heilsam für die Frau. Sie erkannte, dass ihr diese christliche Religion nicht hilft, auch wenn alles so christlich angestrichen ist, aufgeklebt ist wie ein Etikett auf die Flasche. Aber wenn der Inhalt fehlt, wenn Christus nicht in unserem Leben ist, wenn wir keinen Frieden mit Gott haben, keinen wirklichen Frieden, dann nützt das alles nichts. Und darum, mein lieber Freund, muss ich fragen, hast du bisher mehr oder weniger mit einem religiösen Leben dein Gewissen beruhigt? Weißt du, das Evangelium will nicht unser Gewissen beruhigen, vielleicht so vorübergehend für eine Zeit lang, sondern das Evangelium will unser Gewissen auf Dauer entlasten. Es will es für immer entlasten. Es will uns losmachen von dem bösen Gewissen. Es will uns Friede schenken mit Gott, wenn wir erkennen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann findet unser Gewissen Frieden. Bei dem Mann am Kreuz, Und es steht geschrieben, das Blut Jesu Christi macht rein von jeder Sünde. Und es reinigt auch unser Gewissen von den toten Werken. Es gibt keinen anderen Weg zum Frieden mit Gott. Ich kenne eine junge Frau, die war auch religiös. Sie sang im Kirchenchor. Sie führte sogar Tagebuch mit Gott. Und dann kam ein junger Mann in ihr Leben und sie verliebten sich und sie nahmen das vorweg, was Gott für die Ehe vorbehalten hat. Und sie wurde schwanger. Und sie war noch Studentin. Und ihre Eltern sagten, mach das weg. Du kannst jetzt nicht ein Kind austragen, mach das weg. Erst war sie Ehebrecherin geworden und dann wurde sie zur Mörderin und tötete das Kind. Und dann lag eine ganz schwere Schuld auf ihrem Gewissen, eine schwere Last. Und dann ging sie zum Priester und beichtete. Und er sagte, beten Sie 10 Vater Unser und 20 Ave Maria und spenden Sie so und so viel Geld an ein Kinderheim, weil Sie ein Kind getötet haben. Sie hat das alles ganz schnell gemacht. Das kann man schnell machen, sowas. Und vorübergehend hatte sie Ruhe, vorübergehend, ein paar Wochen. Und dann kam das alles wieder hoch. Das ist vorübergehende Gewissensberuhigung, aber keine dauerhafte Gewissensentlastung. Und dann fand sie eines Tages Frieden durch die Verkündigung des Evangeliums und sie erkannte, dass Jesus Christus alles für sie getan hatte. Sie nahm ihn auf in ihr Leben und sie lebt heute noch mit ihm. Ich kenne diese Frau ganz gut. Ein vorletztes möchte ich noch sagen. Religion kennt keine Gewissheit. Religion ist ein ewiges Suchen, ein Fragen, ein Verlangen, ein Hände ausstrecken. Aber in keiner Religion auf dieser Erde gibt es echte Gewissheit. Warum nicht? Weil es immer auf das Tun des Menschen ankommt, weiß man ja nie, wann habe ich genug getan? Wann reicht es aus, was ich getan habe? Ich weiß von einer Frau, die kam zu einer alten Schwester und fragte, Frau Weiland, Sie kennen ja mein Leben, ich habe dies und jenes getan, ich habe gespendet, ich habe geholfen, ich habe mich dem und dem angenommen. Habe ich genug getan? Reicht es aus, was ich getan habe? Und dann sagte Frau Weiland zu dieser Frau, nein, es reicht nicht aus. Und wenn Sie 100-mal so viel getan hätten, es würde immer noch nicht ausreichen. Aber die Gnade Jesu Christi am Kreuz reicht aus. Die Gnade reicht aus. Die Gnade genügt. 2. Korinther 12, Vers 7. Die Gnade Jesu Christi, sie genügt. Es geht nicht darum, dass wir immer nur suchen und Hände ausstrecken. Im Evangelium finden wir Gewissheit. Das Evangelium ist voll strahlender Gewissheit. Wir können die Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Sogar Paulus, ein Mann, an dessen Händen einmal Blut geklebt hatte, ein Christenverfolger, er kann sagen, ich bin gewiss, dass mich nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden kann. Und Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Überall in der Bibel finden wir Gewissheit. Mein lieber Freund, warum bist du eigentlich noch nicht gewiss? Warum bist du noch nicht gewiss, dass du das ewige Leben hast? Kann es sein, dass dein Leben noch gar nicht wirklich ganz Jesus Christus gehört? Du sagst vielleicht, 50% gehört ihm schon. Das ist zu wenig. Mit 50% gehst du noch in die Hölle. Du sagst, 80% gehört ihm schon. Oder 95. Und es ist noch nicht genug. 100% soll ihm gehören. Ganz, so wie er sich auch ganz für dich gegeben hat. Christen können demütig, aber doch dankbar sagen, bis zum Schwören darf ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Ich möchte ein letztes sagen. Religion führt immer ins ewige Verderben. Jesus sagt am Schluss des Gleichnisses, ich sage euch, dieser Zöllner ging hinab in sein Haus von Gott gerecht gesprochen. Von Gott gerecht gesprochen. Ein Zöllner. Ein Betrüger. Ein Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht, einer, der immer die anderen ausgenommen hatte zu seinen Gunsten. Er war von Gott gerecht gesprochen. Nicht jener, nicht der fromme Mann, der im Tempel gebetet hatte. Das heißt, der blieb in seinen Sünden und damit auf dem Weg des Verderbens. Dieser fromme Pharisäer hatte nie seine eigene kümmerliche Gerechtigkeit abgelegt. Und eine solche Geisteshaltung endet, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, im ewigen Verderben. Jesus Christus sagt einmal zu religiösen Menschen, hören wir gut, zu religiösen Menschen, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was will Gott? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Das ist der Wille Gottes für dein Leben, dass du umkehrst von deinem falschen Weg, auch von diesem religiösen Weg, umkehren und Jesus Christus als deinen Retter, als deinen Herrn annimmst. Glaub bitte den Worten Jesu. Es sind nicht meine Worte. Jesus hat es gesagt. Dieser ging hinab gerechtfertigt, nicht jener. Der religiöse Mensch, er war verloren. Religion führt ins ewige Verderben. Das Evangelium allein ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Was habe ich schon Menschen kennengelernt in den letzten Jahren? Manchmal wirklich verkrachte Existenzen. Alkoholiker, ehemalige. Drogensüchtige. Kriminelle. Sogar Mörder, die durch Jesus Christus Frieden mit Gott gefunden hatten. Das ist das Evangelium. Es gibt in dieser Welt keine größere Kraft, die Menschenleben so verändern kann zum Guten, als das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich muss zum Schluss kommen und fasse zusammen mit Worten eines anderen Evangelisten, der früher in unserem Land oft hier gepredigt hat, mit Worten von Leo Janz, vom Janz-Team. Leo Janz hat einmal gesagt, es gibt auf dieser Erde Tausende von Religionen. Der Mensch ist wirklich unheilbar religiös. Tausende von Religionen, aber nur ein einziges Evangelium. Was gäbe ich drum, wenn wir das verstanden hätten heute Abend? Wenn das jeder verstanden hätte, die Kinder, die hier sind, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Gäste, wenn das jeder verstanden hätte, die es in der russischen Übersetzung hören. Tausende Religionen, aber nur ein einziges Evangelium. Alle Religionen sind von Menschen erdacht. Nur das Evangelium, es ist von Gott erdacht und von Gott ins Dasein, in die Verwirklichung gebracht worden. Es ist ein Geschenk Gottes. Und Religion ist eine Suche nach Gott. Das Evangelium hingegen, die frohe Botschaft, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hat er dich auch schon gefunden? Mein lieber Zuhörer, mein lieber Freund, am Ende dieses Abends hast du im Grunde drei Möglichkeiten. Du kannst, wenn dein Leben noch nicht Christus gehört, weiter sündigen, weiter sündigen, weiter sündigen. Vielleicht so lange, bis du eines Tages ein abgestumpftes Gewissen hast und selbst die deutlichste Botschaft nicht mehr hören kannst und verstehen kannst. Mach das bitte nicht. Meine lieben jungen Freunde, mach das bitte nicht. Die Bibel unterstreicht ein Wort, und das heißt heute. Wenn uns Gottes Wort erreicht, wenn wir seinen Ruf hören, wenn wir nicht nur die menschliche Stimme hören, sondern die Stimme des guten Hirten, der uns anspricht und zieht, dann sollen wir antworten, dann sollen wir kommen. Das ist die Zeit des Heils und der Gnade. Geh diesen Weg nicht weiter. Du kannst einen zweiten Weg einschlagen und kannst anfangen, religiös zu werden, noch religiöser, noch ein bisschen mehr beten, noch ein bisschen mehr spenden, noch ein bisschen mehr helfen, noch ein bisschen mehr weinen, opfern, fasten, ringen, kannst dich vorwärts und rückwärts überschlagen. Am Ende deines Lebens wirst du ein betrogener Mensch sein, der sich sein Leben lang mit Religion betrogen hat, und du wirst vor einem heiligen Gott stehen und du wirst die Worte hören, Freund, wie bist du hereingekommen? Werft ihn hinaus, da wo heulen und Zähneklappern ist. Ich lade dich zu einem dritten Weg ein. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein zu einem dritten Weg. Sei ehrlich vor Gott, sei ehrlich vor dir selber. Du brauchst keine Klimmzüge machen. Du brauchst gar nicht jetzt irgendwie nach Rom oder nach Wittenberg pilgern oder großartige Dinge tun. Gar nicht. Werde nur ehrlich vor Gott und sage, Herr, ich weiß, wie es um mich steht. Und ich danke dir, dass du es auch weißt und dass du mich lieb hast und ich will zu dir kommen. Und ich will deine Gnade annehmen. Ich will deine Gnade empfangen. Ich möchte gerettet werden durch deine Gnade. Ich möchte Jesus Christus als die Person gewordene Gnade Gottes in mein Leben aufnehmen. Ich möchte ihm gehören. Ich möchte ihm mein Leben übergeben, überantworten, übereignen, überlassen. Ich möchte, dass er in mein Herz kommt. So wird man gerettet. So findet man Frieden mit Gott. So hat alle Religion ein Ende. So fängt ein neues Leben an mit Jesus Christus. Möchtest du das? Ich möchte dich von ganzem Herzen einladen, diesen dritten Weg zu beschreiten. Und wenn dich Gott heute Abend angesprochen hat durch sein Wort, dann gib ihm die Ehre. Dann komm heute Abend und geh nicht von hier fort, bevor du Frieden gefunden hast mit Gott.